Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt. Ich möchte Ihnen gleich zu Anfang mitteilen, dass ich diesen Vortrag, ich möchte ihn gar nicht einmal Predigt nennen, mit etwas gemischten Gefühlen gebe. Ich habe mich über die Frage mehr oder weniger mit mir selbst auseinandergesetzt, soll ich überhaupt diesen Vortrag halten? Ich möchte nicht in den Verruf geraten, dass ich das Kamel bin, dass, wenn über eine alte Sache Gras gewachsen ist, ich dann als Kamel alles wieder runterfresse. Aber das Problem ist, über diese alte Sache ist eben noch kein Gras gewachsen. Sie wird nach wie vor immer und immer wieder hervorgeholt auf dem Internet. Und dann werden natürlich in Anführungszeichen Fakten dargelegt, die in keinster Weise der Wahrheit entsprechen. Und so wurde ich des Öfteren ermuntert und ermutigt, über alles dies einmal auf richtige Weise zu sprechen. Um dies zu tun, möchte ich Ihnen über mein Leben etwas erzählen. Wie wir letztendlich zu dem Punkt gelangt sind, dass wir eine Kirche Gottes in Deutschland haben, die Kirche des ewigen Gottes. Wie kam es dazu? Was sind die verschiedenen Stufen gewesen, die letztendlich dazu geführt haben? Wie hat Gott in dieser Situation gehandelt? Hat er gehandelt? Hat er irgendetwas damit zu tun? Nun, wir wissen, dass heute die meisten Menschen nicht zum Heil berufen sind. Sie werden ihre Gelegenheit zu ihrer Zeit erhalten, in der sogenannten zweiten Auferstehung zum Beispiel. Wir wissen aber auch, dass einige dazu vorherbestimmt worden sind, berufen zu werden in dieser Jetzt-Zeit. Und die Bibel sagt uns, dass Gott diese Menschen lange vor ihrer Geburt gekannt hat. Und zwar an einer Stelle sagt uns sogar, noch bevor es überhaupt eine Zeit gab. Also Gott hat uns gekannt. Er musste also zusehen, dass wir überhaupt geboren werden würden, damit wir berufen werden könnten. Wir lesen auch, dass es nicht bei dem Menschen liegt, seine Schritte zu wählen, sondern dass Gott vielfach seine Schritte lenkt. Und wir lesen auch, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Ich hoffe, dass der heutige Vortrag Ihnen helfen wird, wenn Sie in einer Situation stecken, wo Sie nicht so recht wissen, was Sie tun sollen, und wenn Sie vielleicht verzweifelt sind, daran zu denken, dass Gott Ihr Leben kennt und Gott Ihr Leben leitet und Gott Sie inspiriert, gewisse Entscheidungen zu treffen, die Sie vielleicht später als falsch ansehen mögen, bis dann das ganze Bild deutlich wird. Ich habe mit meinem Schwiegervater gesprochen, bevor er starb, und er hat mir sehr viel über sein Leben erzählt. Und auch als er damals in Jugoslawien war und als die Russen kamen, wurde er nicht umgebracht, sondern weil er eben die russische Sprache beherrschte, konnte er als Übersetzer tätig sein. Und er ist dann letztendlich dann nach Deutschland gekommen. Und ich habe ihn gebeten, doch das alles einmal aufzunehmen, um es der Nachwelt zu erhalten. Denn er hat vieles uns gesagt, was man heute gar nicht so gerne hört. Vor allen Dingen, was die Russen getrieben haben, als sie damals nach Deutschland kamen und nach Berlin. Aber er hat es nie getan, es kam nie dazu. An sich schade. Und dann hatte ich einen Menschen kennengelernt hier in Amerika, der kannte noch Wyrup. Da habe ich ihn auch gebeten, und nehmen Sie das doch mal auf. Da kann man das auch der Nachwelt erhalten, hat es auch nie getan. Nun, ich möchte heute etwas tun. Ich möchte heute über mein Leben mit zu Ihnen sprechen. Eine Autobiografie jetzt nicht in Schriftform zunächst einmal hinterlassen, sondern in mündlicher Art und Weise. Und ich muss jetzt mit einem Erlebnis beginnen, das vor meiner Geburt stattfand. Alles das, was ich Ihnen nachher sagen werde, beruht auf meinem eigenen Zeugnis, auf dem, was ich selbst erlebt habe. Aber das war etwas, was ich nicht erleben konnte, weil mein Vater damals noch mich nicht hatte. Aber er war nun jemand, der in Russland vor der Front war, als Leutnant vor Leningrad. Und das ist das, was er mir erzählt hat. Dass er, und Sie müssen sich das vorstellen, es war so bitterkalt, dass wenn dann die Suppe von der Kantine nach vorne gebracht wurde zu denen, die vorne an der Front waren, dann war die Suppe mittlerweile schon zu Eis erstarrt. Und er wurde dann mit einigen Kameraden gefangen genommen von den Russen. Und dann haben sie sich entschlossen zu fliehen und sind dann auch geflohen in der Nacht. Und die Russen bemerkten das und die schossen ihnen hinterher. Und die Deutschen, die waren nicht so weit entfernt, die sahen nur, dass da geschossen wurde, und sie schossen auch. Und er sagte, es war ein absolutes Wunder, dass er da durchkam und dass er nicht getötet wurde. Nun, als gläubiger Katholik hat er damals der heiligen Jungfrau Maria, wie es so schön hieß, Dank ausgesprochen, aber ich sehe das ein wenig anders. Wenn ich jemand bin, der von Gott gekannt wurde, noch bevor er geboren war, um in dieser Jetztzeit berufen zu werden, dann musste Gott natürlich auch zusehen, dass zum Beispiel meine Eltern überleben würden und mich hervorbringen würden. Nur ein Beispiel, das gilt für Sie ja auch. Das gilt für alle von Ihnen. Und wenn Sie ein wenig Ahnenforschung betreiben, dann mögen Sie vielleicht auch feststellen, dass da gewisse Dinge in dem Leben Ihrer Vorfahren vonstatten gegangen sind, die man so natürlich gar nicht erklären kann. Ich wurde dann am 1. Mai geboren. Und Deutschland zuvor und auch nach dieser Geburt, hat dann immer meinen Geburtstag gefeiert. Der 1. Mai, Feiertag. Nachdem das Gelächter ein wenig verebbt ist, fahre ich jetzt fort in meiner Darstellung. Ich kam dann in die Schule, Volksschule. Und die intelligenten Weisen der Kultusministerien, die hatten damals schon ihre Weisheit dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie ein Kurzschuljahr eingeführt hatten. Mit anderen Worten, da wurden 2 Jahre in 1 Jahr zusammengefasst. Ich wurde sowieso schon als 5-Jähriger eingeschult. Den Blödsinn mit dem Kindergarten, den gab es damals noch nicht, aber die Grundschule bestand, aber normalerweise wurde man eingeschult, wenn man 6 Jahre alt war. Ich wurde schon mit 5 Jahren eingeschult und dann kam noch das Kurzschuljahr hinzu. Und dann, um der Weisheit der Kultusministerien die Spitze zu bieten, hatten sie gesagt, wir müssten jetzt aber die sogenannte Ganzheitsmethode lernen. Das bedeutete, wir Kinder, wir konnten keine Buchstaben lernen, wir mussten ganze Wörter lernen. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir zum Beispiel jetzt ein Wort sahen, das wir nicht kannten, dann könnten wir das nicht aussprechen. Buchstaben schon mal gar nicht. Und nach 2 Jahren kam dann die Weisheit wiederum zum Tragen. Und dann hieß es ja, das war alles Mist. Und wir kehren zurück auf die ursprüngliche Lernmethode. Aber nun waren wir natürlich weitaus hinten dran. Und so wurde dann den Lehrern gesagt, den Eltern zu sagen, dass die Eltern jetzt mithelfen müssten, um ihre Kinder wieder auf den richtigen Gang zu bringen. Vor allen Dingen mit dem Lesen haperte es sehr. Und so hat meine Mutter dann jeden Tag mit mir 1/2 Stunde lang oder vielleicht sogar noch länger gelesen. Wir hatten dann ein Buch zusammen und sie las dann einen Abschnitt, ich las einen Abschnitt. Ich weiß noch die Bücher Fury und Lassie und Rintintin, diese Bücher. Aber dadurch erwarb ich eine Lust am Lesen, die mir natürlich dann sehr zugute kam in meinem späteren Leben. Und auch heute noch lese ich gerne. Und nicht nur wissenschaftliche Werke. Einige sagen, ach, man soll nur wissenschaftliche Werke lesen. Das ist ein Unsinn. Man soll auch andere Werke lesen, Literatur, gute Literatur, damit auch die Sprache geformt wird, damit man besser wird in der Sprache. Die können Sie durch die Naturwissenschaften, wenn Sie solche wissenschaftlichen Abhandlungen lesen, in keinster Weise fördern. Und ich ging dann auf das sogenannte naturwissenschaftliche Gymnasium. Auch das war möglicherweise nicht unbedingt die beste Wahl, aber das Gymnasium war nahe dran zu unserem Wohnort. Denn auf die Naturwissenschaften wie Mathematik oder auch Biologie, Physik, da war ich gar nicht so geeicht. Ich war mehr begabt, was Sprachen anging. Aber auch das hatte eine gewisse interessante Entwicklung, denn zum Beispiel im Biologieunterricht, da hatten wir einen Lehrer, nun der war schon weit über das Pensionsalter hinaus, das war noch so ein Alter aus der Nazi-Zeit, möchte ich mal sagen, aber der dünkte sich, ein Wissenschaftler zu sein und er sagte uns immer, als Wissenschaftler muss man aufgeschlossen sein, man muss alle Dinge auf die richtige Weise betrachten. Nun, das war zu einer Zeit, als ich begann, Literatur der Kirche Gottes in Deutschland zu lesen, der sogenannten weltweiten Kirche Gottes, wie sie damals hieß. Und die Zeitung hieß dann zunächst einmal Die reine Wahrheit und das wurde dann umgenannt in Klar und Wahr. Und die hatten begonnen, über Evolution zu schreiben. Und das fand ich sehr interessant. Ich las dann Artikel über die sogenannte Evolution des Pferdes und die Evolution der Delfine und des Schnabeltiers, des Opossums und so weiter und so fort. Und da bin ich dann zu dem Lehrer hin und habe gesagt, also ich habe diese Artikel hier und die zweifeln ein wenig an, dass es eine Evolution gab. Und er sagte, okay, ich nehme die mit nach Hause, lese die dann. Und er kam dann zurück und hatte dann die ganzen Bücher, die er dann mitbrachte über die Evolution des Pferdes und fing an, davon zu sprechen. Und ich sagte dann, ja, aber wie sieht es denn mit der anderen Ansicht aus? Ja, die braucht man irgendwo gar nicht zu konsultieren. Das ist nicht wichtig, dass man das alles so liest. Und dann habe ich mir gleich gedacht, okay, wenn das so ist, dann ist vielleicht an der Literatur der Kirche auch etwas dran. Da lese ich vielleicht ein bisschen mehr. Denn wenn man das gleich ablehnt, dann hat das irgendwo einen Haken. Und zum gleichen Zeitpunkt hatten wir Geschichtsunterricht. Und das war auch jemand aus Österreich, der war auch noch so ein verkappter Nazi und der lehrte uns Geschichte. Aber zum Zweiten Weltkrieg sind wir nie gekommen. Auch in der Oberstufe, auch in der Oberprima nicht. Da hatten wir vorher aufgehört. Aber ich hatte in der Zwischenzeit auch wiederum weiter die Literatur der Kirche gelesen und ich las da natürlich auch sehr viel über die Entwicklungen. Bevor ich diese Literatur las, habe ich nie etwas gehört von einem heiligen römischen Reich deutscher Nation oder einem heiligen römischen Reich. Sicher, man hatte von Karl dem Großen gehört, Otto dem Großen, vielleicht Karl dem Fünften, Napoleon. Zu Hitler und Mussolini waren wir ja gar nicht gekommen erst. Aber was da alles vorher auch geschah, von dem Babylonischen Reich, dem griechisch-mazedonischen Reich, medopersischen Reich und dann natürlich dem römischen Reich, da hat man nie was gehört. Das wurde im Geschichtsunterricht irgendwo gar nicht so behandelt, jedenfalls nicht bei uns. Man musste da Zahlen lesen. Ich weiß heute noch, bei 333 war Issus Keilerei. Aber wenn Sie mich heute fragen, was jetzt Issus war, wüsste ich das nicht, müsste ich jetzt nachschauen. Aber das war mein Erlebnis. Und dann kam da ein weiteres Erlebnis hinzu. Und das war, dass ich in der Oberstufe nicht wählen oder entscheiden konnte, wählen konnte, ob ich jetzt Englisch oder Lateinisch nehmen wollte. Nun, was Englisch anging, da hatte ich so ein gewisses Problem mit dem Lehrer. Und der Lehrer hatte ein gewisses Problem mit mir. Und damals war es so, dass man das Abitur nur dann bestehen würde, wenn man wenigstens nicht mehr als in einem Fach ein Mangelhaft erhielt. Man musste ein Abitur ablegen mit den ganzen Disziplinen. In Mathematik war ich schlecht. War mir irgendwie auch zu hoch, das Ganze, in der Oberstufe. Und da dachte ich mir, wenn ich da jetzt eine 5 bekomme, ein Mangelhaft zumindest, und der Lehrer lässt mich jetzt auch durchknallen im Englischen, dann habe ich 2 Mangelhaft und dann schaffe ich das Abitur nicht. So habe ich also mich dann entschlossen, Englisch abzuwählen und Lateinisch zu wählen. Lateinisch war ich gut. Letztendlich ging es so weit, dass ich auch in Mathe keine 5 erhielt, aber das wusste ich damals ja noch nicht. Aber auch diese Entscheidung hatte weitreichende Konsequenzen, wie ich Ihnen zeigen werde. Ich musste ganz einfach Lateinisch wählen, wusste damals aber auch noch nicht warum. Aber das kam dann später. Denn als ich dann das Abitur bestanden hatte, kam jetzt die Frage auf, ja, was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und es gab dann so 2 Alternativen. Das eine war ein Jurastudium. Und das andere war, ein Lehrer zu werden. Aber damals war es so, vielleicht ist es heute auch noch so, dass man als Lehrer sich 2 Disziplinen, Hauptdisziplinen auswählen musste, die man dann studieren würde. Das eine war natürlich Deutsch, das war klar für mich. Das andere war weniger klar. Und da habe ich zwischen Geschichte und Biologie geschwankt, aber meine Erfahrung in beiden Fächern war die, dass ich da irgendwo keinerlei Interesse hatte. Biologie, ich wusste, ich könnte niemals Evolution lehren. Und mit Geschichte war das auch so eine Situation, denn das, was da wirklich vorlag, das konnte man scheinbar nach dem Plan auch nicht unbedingt lehren. So habe ich mich dann für Jura entschlossen. Nun, ich konnte mich aber nur deshalb für Jura entschließen, weil ich Lateinisch gewählt hatte. Denn Jura basiert auf lateinischem Recht. Das deutsche Recht basiert auf dem römischen Recht. Und das erste Semester hatte eine Situation, wo ich lateinische Texte erhielt, die musste ich dann erstmal ins Deutsche übersetzen und dann rechtlich analysieren. Wenn ich jetzt also Lateinisch nicht genommen hätte, das Latinum nicht erhalten hätte, hätte ich gar kein Jura studieren können. Aber dann war es so, dass ich nach einer gewissen Zeit Bedenken erhielt, wie das mit dem Jurastudium aussah. Denn ich dachte mir, also Zeit meines Lebens jetzt Jura zu praktizieren, in welcher Kapazität auch immer, das sah mir irgendwie nicht so richtig, kam mir nicht so richtig gut an. Und ich dachte, also ich bin jetzt mittlerweile auch schon dann in der Kirche gewesen, bin schon getauft worden und so weiter und so fort, habe mich dann an die Predigerschaft gewandt und habe gefragt, was ich tun soll. Ich war dann auch dann nicht mehr so gut, weil ich irgendwo das Interesse am Jurastudium verloren hatte. Und jetzt kam es darauf an, dass ich in der letzten Klausur in diesem Semester eine gute Leistung erbracht, um überhaupt den Schein zu bekommen, um weitermachen zu können. Und ich hatte dann, wie gesagt, das Interesse so verloren, aber mir wurde gesagt, mach weiter, du hast es begonnen, führe es durch bis zum Ende, bis zu deinem Examen. Und ich hatte auch damals noch BAföG-Unterstützung und die sagten, okay, da du das noch bekommst, mach weiter und mal sehen, was aus der Klausur wird. Am Abend zuvor habe ich mir dann noch 3 Fälle angeschaut. Das waren so Fälle und Lösungen Bücher. Und einer dieser 3 Fälle war Gegenstand der Klausur am nächsten Tag. Da habe ich natürlich eine gute Leistung erbracht, habe dann den Schein auch erhalten, konnte dann weiter studieren. Zufällig? Oder hatte das vielleicht irgendwie auch eine Bedeutung, etwas, was Gott hier bewirkt hatte? Zwischenzeitlich war ich natürlich dann, nachdem ich das erste Staatsexamen geschafft hatte, musste ich noch ein zweites Staatsexamen durchmachen. Und da brauchte ich zunächst einmal für 2 Jahre, wurde ich dann irgendwo praktisch ausgebildet. Und ich hatte dann während dieser Zeit auch geheiratet. Ich war dann Referendar, hatte auch mein Gehalt. Und ich habe dann bei einem Anwalt gearbeitet, bei einem Amtsgericht, bei einem Landgericht, Berufungsgericht und dann auch für die Stadt. Aber das Problem war, dass ich alles so erlebt hatte, was mich davon total abgehalten hat, zur Stadt zu gehen, zum Gerichtswesen zu gehen und schon gar nicht zum Staatsanwalt. Ich war bei den Beratungen vielfach zugegen, auch gerade auch beim Landgericht, bei den Richtern und sah, wie da das Recht gemauschelt wurde, weil man zum Beispiel einen Anwalt nicht mochte. Und dann wurde dann irgendwie so entschieden, man muss gegen den Anwalt handeln. Nun, bevor ich fortfahre, denn ich hatte mich dann entschlossen, ich würde Anwalt werden, aber bevor ich fortfahre, möchte ich zurückgreifen auf mein Erlebnis mit einer Freundin, das ich hatte. Und wir waren eigentlich sehr gut befreundet. Man sprach schon insgeheim davon, dass wir uns verlobt hätten. Das war nicht der Fall. Aber wir waren sehr gut befreundet und hatten auch ursprünglich die Idee gehabt, vielleicht zu heiraten. Aber das Problem war jetzt, ich hatte mehr und mehr mich mit der Kirche Gottes beschäftigt und befasst. Und sie war eine sehr strenggläubige Katholikin. Und es kam dann dazu, dass wir mehr und mehr sahen, ich zumindest sah es, sie sah es vielleicht auch, aber wollte es nicht eingestehen, dass das nie irgendwo so geklappt hätte. Wir hatten dann sogar auch eine Beratung mit einem katholischen Priester, der uns sagte, also ich persönlich bräuchte kein Katholik zu werden, aber ich müsste mich dazu entschließen und damit einverstanden sein, dass meine Kinder katholisch erzogen werden würden. Ich wusste, es würde nicht klappen, aber es war schwer. Ich wollte diese Beziehung nicht aufgeben. Und wie ich sagte, ich war damals noch nicht getauft, aber ich hatte schon mehr und mehr gelernt, was so die Kirche lehrte und konnte dann auch anhand der Bibel sehen, ja, das war ja auch richtig. Aber ich wollte nicht aufgeben. Ich weiß noch, ich hatte mir sogar einen Zettel da geschrieben und habe den in meinen Pult getan. Ich muss mich trennen. Jedes Mal, wenn ich das Pult aufmachte, las ich den Zettel. Aber ich wollte es nicht. Und ich bat dann um ein Zeichen. Ich bat dann Gott, mir ein Zeichen zu geben, dass ich mich trennen müsse. Und dann hatte ich einen Traum. Und Sie können jetzt über diesen Traum denken, wie Sie wollen. Sie können sagen, ja, Ihr Gehirn hat ja nun weiter gearbeitet. Es ist also selbstverständlich, dass dann hier dieser Traum irgendwo so natürlich zu erklären ist. Nun, ich sah es anders. Ich sah es schon als einen Fingerzeig von Gott. Denn dieser Traum zeigte mir eine Gestalt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie die Gestalt aussah. Möglicherweise sah man auch gar keine Gestalt. Vielleicht habe ich auch nur eine Stimme gehört in diesem Traum. Und diese Stimme sagte, ein böses und ungläubiges Geschlecht, dem wird kein Zeichen gegeben werden. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, ich hatte natürlich den Traum nach wie vor sehr stark in Erinnerung, kam dann meine Entscheidung, mein Entschluss. Ich muss mich trennen, ich werde mich trennen, ich habe mich dann auch getrennt. War schwer. Denn alle, die uns kannten, die sagten jetzt, ja, der ist jetzt irgendwo Teil einer obskuren Sekte geworden und versuchten jetzt uns wieder zusammenzubringen. Selbst diejenigen, die ursprünglich gegen diese Vereinigung waren, die waren auf einmal jetzt plötzlich dafür. Also wie gesagt, dieses Erlebnis hat auch schon eine wegweisende Bedeutung für mich gehabt. Aber dann habe ich meine Frau kennengelernt. Ich habe damals in Bonn studiert. Sie hat im Bonner Büro, das war also das Hauptquartier der Kirche damals, gearbeitet. So sahen wir uns hin und wieder. Und dann kam es dazu, dass wir, nachdem ich Referendar geworden bin, uns verheiratet haben. Und dann, nachdem ich das zweite Staatsexamen dann auch geschafft hatte, habe ich dann für 1 Jahr lang als Anwalt praktiziert, bin bei dem Anwalt geblieben, bei dem ich vorher schon als Referendar tätig war. Aber nach einer gewissen Zeit wurde es mir total klar, also da kann ich nicht Zeit meines Lebens tätig sein. Das war eine Kanzlei, die hat alle möglichen Fälle entgegengenommen. Es war also eine Kanzlei, die hat Zivilrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht, alle möglichen anderen Rechte übernommen. Und da kamen natürlich Klienten zu mir, sprachen mit mir und ich wusste von vornherein, die lügen mir die Hucke voll, wie es so schön heißt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme diesen Fall nicht an. Dann gingen die zu meinem Chef und haben sich da beschwert und der Chef war dann sauer mit mir, sagte, sie können einfach hier keine Fälle ablehnen, wir müssen alle Fälle annehmen. Und ich sagte, ja gut, Sie nehmen sie an, ich nehme sie nicht an. Ich kann sie unmöglich annehmen. Und dann gab es natürlich Spaltungen und Probleme und ich kam nach Hause, meine Frau sah natürlich, dass ich Probleme hatte. Ich habe dann auch erklärt, also ich weiß nicht, wie lange ich da noch arbeiten kann, also das ist irgendwo auch nicht das, was ich für den Rest meines Lebens tun möchte. Und dann ohne mein Wissen hat meine Frau dann das Büro der Kirche damals in Bonn angerufen und hat gefragt, ob es nicht vielleicht eine Stellung gäbe im Büro für mich. Nun, die gab es nicht, aber ihr wurde gesagt, der Leiter des deutschen Werkes damals würde nach Amerika gehen für gewisse Veranstaltungen und er würde dann mit dem Leiter der Rechtsabteilung sprechen. Vielleicht ergibt sich da etwas. Und dann bekamen wir den Anruf, dass der Leiter der Rechtsabteilung jemanden suchte, der im internationalen Recht tätig sein könnte, auch die Kirchen, Gemeinden innerhalb anderer Länder registrieren könnte und ich wäre genau die Person, die er wollte und ich solle kündigen und dann sofort nach Amerika kommen. Und als ich das hörte, ich habe gedacht, was für ein Blödsinn. Ich kann nicht genug Englisch, von amerikanischem Recht verstehe ich überhaupt nichts. War also keineswegs begeistert über diese Situation. Meine Frau redete mir eigentlich gut zu damals. Und dann haben wir uns entschieden, es zu tun. Ich habe dann gekündigt. Die Kündigung kam nicht so überraschend für meinen Chef damals, weil eben, wie gesagt, diese Spaltungen bestanden wegen dieser Sache. Aber ansonsten hatten wir eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Und dann war es aber so, dass ich als Vollzeitstudent zunächst einmal nach Amerika gehen musste, wegen Visaproblemen und so weiter und so fort, und konnte dann nur während der Sommerferien vollzeitig für die Rechtsabteilung arbeiten, ansonsten nur so für 20 Stunden die Woche. Und wir waren bereit, ich glaube, wir hatten bereits schon unsere Flugscheine, dann kriegten wir ein Schreiben, das wurde mir dann berichtet, dass der Leiter des Colleges, wo ich hin musste, der sagte, ja, ich würde aber nicht angenommen werden können, weil ich bin ja ein Anwalt, ich bin ja dazu hochmütig als Anwalt, das ging ja gar nicht, dass ich da irgendwo tätig sein könnte als Student. Ich erfuhr das und ich sagte, was jetzt? Und dann wurde gesagt, du gehst aber trotzdem. Das ist alles in Gottes Hand. Und wir sind dann, ich glaube, von Deutschland nach Belgien gefahren und von Belgien nach England, ich glaube, geflogen, weiß ich nicht genau. Wir saßen jedenfalls im Flughafen in England, um dann nach Amerika zu fliegen, mit Laker. Vielleicht kennen Sie sich noch an Laker erinnern. Das war so eine Gesellschaft, die hatte sehr große Billigflüge, aber auch dementsprechende Leistungen. Die hatten da total überbucht und wir saßen dann im Flughafen fest. Unser Junge, der war 9 Monate alt damals, und wir konnten das Flughafengebäude nicht verlassen, weil das hieß dann so innerhalb von den nächsten 2 Stunden, ja, dann geht der Flug ab und dann ging er wieder nicht ab und so weiter und so fort. Und wir riefen dann den Leiter der Kirche in Deutschland an und er sagte uns, bleibt stark, es ist wiederum Satan, der versucht, dass ihr verhindert, dorthin zu gehen zum Hauptquartier, es wird klappen, bleibt stark, es wird schon seinen richtigen Weg finden. Und dann hatten wir letztendlich dann auch die Möglichkeit, rüber zu fliegen nach Amerika und da kam die nächste erstaunliche Tatsache. Wir hatten gedacht, wir könnten jetzt auf dem Campus wohnen. Da wurde uns gesagt, nein, nur für eine Woche. Ihr müsst mittlerweile eine andere Wohnung finden. Und wir haben dann eine Notunterkunft gefunden. Anders kann man es nicht darstellen. Ich hatte auch kein Auto. Aber es kam dann dazu, dass jemand sein Auto in Amerika hatte, der nach Deutschland gegangen war. Und ich hatte noch mein Auto in Deutschland. Und so konnten wir einen Austausch dann hervorbringen. Und dann hatte der Leiter des deutschen Werkes eine Wohnung gemietet in Amerika, aber er war die meiste Zeit über nicht da. Und so kam es dann dazu, dass wir dort wohnen konnten. Es hat sich also alles nach einer gewissen Zeit entwickelt, aber es war ursprünglich sehr schwer. Ich habe dann auch gefragt nachher, was denn die Antwort war auf dieses Telegramm, wo es hieß, ich bin zu hochmütig, ich könnte als Anwalt dort nicht tätig sein. Und dann wurde mir gesagt, dass die Antwort war, ja, es heißt in der Bibel, ich soll einem Narren nicht seiner Narrheit gemäß antworten. Das war irgendwie eine sehr interessante Entgegnung. Und ich muss sagen, als wir damals dann in Amerika ankamen, da hatte ich schon meine schweren Bedenken. Ich habe gesagt, ja, was habe ich bloß gemacht? Wieso habe ich das jetzt gemacht? Was für ein Unsinn. Und hatte sehr schwierige Tage hinter mich zu bringen. Und ich sage das, um Ihnen deutlich zu machen, Manchmal sind sie in Situationen, wo sie auch denken, ja, das ist doch vielleicht eine Situation ohne Ausweg. Wie soll ich da jetzt noch weitermachen? Schauen Sie, wenn Gott in Ihrem Leben ist, der leitet Sie, der lenkt Sie, der inspiriert auch Ihre Gedanken, dass Sie Entscheidungen treffen, die Sie vielleicht zunächst einmal gar nicht verstehen, warum Sie diese Entscheidungen jetzt treffen, die aber dann im Nachhinein sehr viel Sinn ergeben. Es war nämlich bei uns so, dass ich letztendlich aufgrund von den Visa-Problemen nicht länger in Amerika bleiben konnte, es sei denn, ich würde die grüne Karte erhalten. Und die grüne Karte konnte ich damals nur dadurch erhalten, dass ich die Anwaltslizenz in Amerika erhielt. Und die Anwaltslizenz in Amerika konnte ich nur deshalb erhalten, weil ich bereits in Deutschland als Anwalt praktiziert hatte. Das war aber auch nur in Kalifornien möglich, wo ich ja hingegangen bin. Aber jetzt war es notwendig, dass ich, obwohl ich die Hochschule jetzt in Kalifornien nicht besuchen musste, weil ich bereits als Anwalt praktiziert hatte in Deutschland, musste ich gleichwohl einen Anwaltsexamen bestehen. Und das war damals so, das gab so drei Teile. Der erste Teil waren so verschiedene Fragen, so 100 Fragen, die hatten so verschiedene Antworten. Man musste intuitiv sofort die richtige Antwort wählen, man konnte da nichts analysieren. Der zweite Teil war Klausuren, die man schreiben musste. Und der dritte Teil, man kriegte einen Berg von Akten, die musste man durchackern. Und dann musste man dann ein Gesetz formulieren aufgrund von den Akten, das also dann gesetzmäßig war. Und ich hatte keine Ahnung, wie diese Entscheidung ausfallen würde. Ich wusste aber, mir wurde gesagt, wenn Sie die Lizenz nicht erhalten, müssen Sie sofort zurück nach Deutschland, dann können Sie nicht mehr länger in Amerika bleiben. Aber wie gesagt, auch hier, ich musste mich natürlich schon auf die Anwaltsprüfung vorbereiten, das ist klar, aber ich brauchte nicht mehr 4 Jahre lang auf die Uni zu gehen. Und es war dann so, dass ich meiner Frau sagte, ich habe dann in der Rechtsabteilung natürlich gearbeitet, wenn du die Entscheidung erhältst, sie würden das mit einem Brief dann zuschicken, mach den Brief ja nicht auf und ruf mich auch ja nicht an in der Rechtsabteilung, sondern warte dann, bis ich nach Hause komme. Nun, meine Frau, gehorsam wie sie nun mal war, hat natürlich prompt mich angerufen und in meinem Beisein, also mit dem Beisein, ich war am Telefon, den Brief geöffnet. Und ich sagte dann auch, wurde dann lauter, öffne ihn nicht. Und die Leute wurden natürlich dann schon aufmerksam. Nun, der langen Rede kurzer Sinn, ich habe dann das Examen bestanden und konnte dann in Amerika bleiben. Aber denken Sie zurück, wenn ich damals nicht Jura studiert hätte, wenn ich damals nicht Lateinisch gewählt hätte, wenn ich damals nicht das Examen gemacht hätte, wenn ich damals nicht das zweite Examen gemacht hätte, wenn ich nicht damals als Anwalt praktiziert hätte, wäre alles dies nicht zustande gekommen. Aber so war ich dann weiterhin in der Rechtsabteilung tätig und bereits zuvor gab es eine interessante Situation. Im Jahre 1979 hatte der Generalstaatsanwalt von Kalifornien sich erdreistet, in die Kirche Gottes einzumarschieren. Aufgrund von gewissen Anklagen, die angeblich erhoben worden waren gegen Herrn Armstrong, dass der irgendwie das Geld nicht richtig verwaltet hätte und so weiter und so fort. Nun, im Nachhinein hat das Berufungsgericht entschieden, dieser Einmarsch war total verfassungswidrig und von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber es hat einige Jahre gedauert, bis wir diese Gerichtsentscheidung erhalten haben. Und dann war es so, dass wir natürlich versucht hatten, wir hatten Rechtsschutzversicherung, dass wir insoweit Erstattung erhielten. Und die Rechtsschutzversicherung, die hat sich geweigert. Und so wurde ich jetzt damit betraut, dies alles noch einmal durchzulesen, durchzuackern, um zu sehen, was es hier für Möglichkeiten gab, wie die Fakten waren und so weiter und so fort. Ich kam zwar erst 1981 nach Amerika, aber alles dies konnte ich nach wie vor dann überprüfen. Und hinzu kam, dass es eine weitere Gerichtsgeschichte gab, wo ich möchte mal diesen Herrn, auf den ich jetzt des Öfteren zu sprechen kommen werde, mit Herrn X bezeichnen. Herr X hatte dann so einige Aussagen getroffen, sowohl über Mikrofon gegenüber Anwesenden, aber auch in schriftlichen Publikationen der Kirche, die dann später als verleumderisch angesehen wurden. Und dann hat die Frau, die dann angeblich verleumdet wurde, Klage erhoben. Nun, ich muss sagen, rechtlich gesehen war sie eine öffentliche Person, sodass diese Aussagen eigentlich zu einem rechtlichen Ergebnis gegen die Kirche, gegen Herrn X, denn auch die Kirche wurde verklagt, nicht hätte stattfinden sollen. Aber natürlich vom Praktischen her waren natürlich diese Aussagen ausgesprochen fragwürdig. Und es kam dann auch dazu, dass die Kirche, unter anderem auch Herr X, verdonnert wurden zu, ich glaube, 1,26 Millionen Dollar Schadensersatz. Nun, wir gingen in die Berufung, wollten in die Berufung gehen. Die Versicherung, die wir dann hatten, wollte aber das nicht durchführen. Und die haben sich dann ohne unser Zutun verglichen, sodass wir eigentlich keinerlei Schaden hatten in der Beziehung. Aber was mich während dieser gesamten Geschichtssituation, dieser Rechtssituation lernen durfte, war sehr bedenklich. Denn alle diese Dokumente, die Herr X auch in der Vergangenheit so gefertigt hatte, Memoranda, die er geschrieben hatte, die wurden natürlich alles uns vorgelegt. Und da waren Memoranda dabei, die waren also ausgesprochen problematisch. Die Gegenseite hat das deshalb getan, um zu sagen, dass der eine Tendenz hatte, alles so auf verleumderische Weise dann zu betreiben. Und Herr Armstrong hatte auch davon gewusst, von diesen Memoranda und von anderen Dingen, die er tat, und hatte ihn dann zunächst einmal verbannt. Und wurde dann nachher ihn, hatte ihn zurückgeholt, aber ihm klar und deutlich gesagt, er durfte nie mehr, sollte niemals mehr eine führende Position in der Kirche haben. Aber das war natürlich die Kirche, die damals als Worldwide Church of God, also weltweite Kirche Gottes, bekannt war. Aber das war mir alles bekannt. Und dann kam es natürlich so weit, dass diese Änderungen in der Worldwide Church of God stattfanden, nachdem Armstrong gestorben war. Und da habe ich viel darüber schon gesagt. Wir haben auch viel darüber geschrieben. Wenn Sie mehr über diese Änderungen erfahren wollen, unsere Broschüre über die Wiedergeburt geht darauf näher ein. Aber alles das, was wir gelernt hatten unter Herrn Armstrong, wurde vom Tisch gefegt. Da gab es keinen Sabbat mehr, keine heiligen Tage. Weihnachten war okay, Ostern war okay. Unsterbliche Seele war okay. Alles das, was falsch ist, war auf einmal okay. Und da kam es natürlich so weit, dass wir, meine Frau und ich, uns sagten, also hier können wir natürlich nicht mehr länger bleiben. Und dann starb, wie ich sagte, dann auch der Leiter, der dann die Position von den Armstrong nach seinem Tod übernommen hatte. Bei ihm war ich mir noch nicht so ganz klar, weil er immer so widersprüchliche Äußerungen getan hatte und gesagt hatte, wo die hingehen wollen. Er sprach von seinem Sohn und seinem Kompagnon, da gehe ich nicht hin. So hatte ich immer noch gedacht, okay, vielleicht ändert sich da noch was, dass er erkennt, wie falsch diese neuen Lehren jetzt geworden sind. Aber dann starb er und sein Sohn übernahm das Ruder und dann war es natürlich klar für uns, da gibt es keine Änderung mehr. Und es war dann auch so, dass wir auch nicht mehr die Versammlungen der Worldwide Church of God besucht haben. Wir waren dann zu Hause, haben uns dann Kassetten angehört von Herrn Armstrong. Aber natürlich mit zwei kleinen Kindern war das auch nicht so die beste Wahl. Und die Frage war jetzt, was sollen wir tun? Es gab dann auch die Möglichkeit, weil der Assistent von dem Leiter der Kirche in Deutschland damals, der sollte dann, der war mittlerweile auch in Amerika, der sollte dann als Gastredner in Deutschland zum Fest auftreten. Und als ich das hörte, dann sagte ich, okay, dann können wir nochmal dorthin gehen, weil ich hatte gerade mit ihm gesprochen. Und er hatte mir gesagt, also das akzeptiert er nicht, was da jetzt an neuen Lehren vorgeht. Aber als wir dann in Deutschland waren, hat er sich öffentlich hingestellt und gesagt, ja, ich akzeptiere alles, aber jetzt doch. Ich habe dann noch mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, ja, wie können Sie das tun, nachdem Sie diese ganzen Jahre hinweg uns die Stellen aus der Bibel gezeigt haben? Und er sagte dann, ja, die sehe ich heute mit anderen Augen an. Dann habe ich ihm gesagt, naja, das ist mir auch klar geworden. Das war das letzte Mal, dass wir das Fest in Deutschland mit der Worldwide Church of God gehalten haben. Aber jetzt die Frage, was tun? Was tun? Wohin? Es gab eine Organisation, aber der Leiter gab von sich vor, dass er von einem Engel ein Buch erhalten habe. Und das war dann mehr oder weniger das doktrinäre Buch seiner Organisation. Das war also keinerlei Alternative. Dann gab es eine weitere Organisation, die sich dann etablierte. Aber viele der Prediger, die dann zunächst mal in Worldwide waren und dann in diese Organisation übergewechselt sind, die haben keinen Rückgrat gezeigt. Die haben in keinster Weise für die Wahrheit plädiert, sind nicht aufgestanden für die Wahrheit, haben, wenn sie überhaupt Predigten gegeben haben, die nicht mit den Lehren, diese neuen Lehren im Einklang standen, dann waren das so wischiwaschi, wie ich mal sagen möchte, Predigten, da konnte man die so sehen oder so sehen. Aber viele hatten auch das Neue akzeptiert, einiges davon, vieles davon. Sodass das für mich auch keine Alternative war. Und ich kann auch ehrlich Ihnen sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt jemals eine Versammlung dieser Organisation besucht und habe auch keinerlei Wunsch, dies zu tun. Und dann gab es eine dritte Organisation. Und die wurde von Herrn X geleitet. Nun, Ich erfuhr davon, als ich meine Tochter regelmäßig am Sonntag zur Reitschule fuhr. Und als sie dann ihren Reitunterricht hatte, bin ich manchmal im Wagen geblieben, habe das Radio angemacht und dann hörte ich ihn. Und er sprach über das, was die World Watch Church of God abgeschafft hatte, nämlich die 10 Gebote. Und das hörte sich alles sehr gut an. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, also ich, irgendwie hört sich das sehr gut an, vielleicht ist das die Organisation, der wir uns anschließen sollten. Und sie sagte zu mir, aber du weißt aber doch seine Geschichte. Ich sage, ja, das ist das Problem. Ich sage, okay, dann gehen wir erstmal zu einer örtlichen Gemeinde dieser Organisation und checken die mal out, sind dann dahin gegangen. Und es war gerade diese Versammlung, wo Herr Ex, der mittlerweile ja in San Diego lebte, hochkam. Wir hatten damals in der Nähe von Pasadena gelebt und gab die Predigt. Und da wir ihn ja nun kannten, da ich ihn ja von den Rechtsstreitigkeiten her kannte, kam er sofort zu mir nach der Versammlung und sagte, also Norbert, ich bin ein anderer geworden. Also diese Memos, die ich da damals geschrieben habe, das würde ich heute nicht mehr tun. Und gib mir diese schöne Rede. Ich habe trotzdem Skeptik gehabt, bin dann zu einigen der Evangelisten hin, die mittlerweile dann auch Teil dieser Organisation geworden waren, habe mit denen gesprochen. Und die sagten mir alle, ja, der hat sich wirklich geändert. Und er ist jetzt ein ganz anderer geworden. Nun gut, dachte ich, probieren wir es. Nicht wegen ihm, sondern trotz ihm, weil es so aussah, als ob diese Organisation die Wahrheit weiter predigen würde, so schien es zumindest mir gegenüber im Anfang. Er hatte auch eine Broschüre verfasst über die Kirchenregierung. Das war auch mit ein Grund, warum ich dorthin gegangen bin, weil in dieser Broschüre hat er klar und deutlich gemacht, er würde keine autoritäre Macht haben. Das war nämlich die Befürchtung. Denn in der Vergangenheit, wenn er autoritäre Macht ausübte, ging es immer daneben. Und das war auch die Vereinbarung, die er mit allen Evangelisten damals getroffen hatte. Er würde nicht autoritär handeln. Und er würde auch nicht alleine Entscheidungen treffen, sondern der Ältestenrat würde mit die Befugnis haben, Entscheidungen zu treffen. Und viele der Evangelisten haben mir gesagt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre ich gar nicht gekommen. Und so für die ersten 2 Jahre, seitdem ich da war, ging es eigentlich relativ gut, bis sich dann Änderungen entwickelten. Zum Beispiel waren große Schulden gemacht worden wegen dem Fernsehen. Man wollte unbedingt, Herr X wollte unbedingt im Fernsehen glänzen. Und diese Sendungen waren unsagbar teuer. Und so kam es zu großen Schulden. Und dann kam die Idee auf, man geht zur Bank, man holt sich ein Bankdarlehen und die Mitglieder werden ihre Häuser als Sicherheitsleistung niederlegen. Als ich das hörte, mir verging Hören und Sehen. Und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, das können wir unmöglich machen. Denn was passiert jetzt, wenn wir solche Darlehen nicht zurückzahlen können? Darauf seine Antwort, ja, dann verlieren die halt ihre Häuser. Sie können es glauben, Sie können es nicht glauben, wie ich hier sitze, so genau ist es geschehen. Das war natürlich dann ein Schlag ins Kontor für mich, ein kalter Guss sozusagen. Und was dann geschehen ist, dann wurden Mitglieder angesprochen, die gaben dann individuelle Darlehen. Denn die Bank selbst hat gesagt, also diese Situation, die können wir gar nicht akzeptieren. Und sie gaben dann Darlehen. Aber diese Darlehen, die waren so konzipiert, dass solange wie man die Zinsen zahlte, die Darlehen nicht einberufen und eingefordert werden konnten. Aber selbst das war mir nicht so recht geheuer, so habe ich darauf bestanden, dass die Regierung diese Aktionen akzeptiert. Wir haben denen also das mitgeteilt. Und die haben es dann also auch akzeptiert in der Beziehung. Aber auch das war für mich irgendwo nicht so ganz koscher, sozusagen. In jedem Fall kam es dann zu den Ereignissen der Heuchelei. Das war eine sehr wichtige Situation, die mir sehr viel zu schaffen gemacht hat. Es ging darum, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme, klar und deutlich gesagt hatten, es ist kein Problem, dass man am Sabbat hin und wieder in ein Restaurant geht, um mit Geschwistern dort ein Essen zu sich zu nehmen. Aber dann gab es jemanden, der war dann als Gast bei uns, der wollte ein Haus dieser Organisation übertragen. Aber das war jemand, der sagte, nein, man kann am Sabbat nicht in ein Restaurant. Und das war so seine Bedingung, dass man irgendwie das jetzt nicht mehr tolerierte. Und dann hatte Herr X in einer Predigt, wo der Gast dort saß, klar und deutlich gesagt, also ich lehre das jetzt nicht mehr, dass wir am Sabbat ins Restaurant gehen können. und gab dann die Aufnahme diesem Herrn, diesem Gast, der dann zurückging zu dem Land, aus dem er kam, weil da auch ein Prediger war, der auch gesagt hat, man kann am Sabbat nicht in ein Restaurant, um dem zu zeigen, dass wir jetzt nicht mehr Laodicea seien, sondern Philadelphia, war die Idee. Und ich habe nachher mit dieser Person gesprochen, der sagte, ja, das sage ich sowieso von vornherein, dass das irgendwie eine Clownerei war, das habe ich ihm auch nicht geglaubt. In jedem Falle, an demselben Tag, wo er diese Aussagen getroffen hat, von der Kanzel sozusagen, wir waren dann, einige von uns, meine Frau, meine Kinder und auch andere Prediger, wir waren zusammen im Restaurant am Sabbat und haben dort gegessen. Da kam er mit seiner Familie rein, tat so, als ob er uns nicht sehen würde und setzte sich an einen anderen Tisch und die aßen dann auch im Restaurant am Sabbat. Und wir guckten uns an und sagten, ja, was ist das jetzt? Am nächsten Sabbat stand er auf, aber das wurde dann nicht aufgenommen und sagte, ja, was ich letzte Woche gesagt habe hier, das kann man irgendwo relativieren. Ich dachte, was für eine Heuchelei. Und dann kam es dazu, dass er mehr und mehr autoritär wurde. Entscheidungen traf, die er überhaupt gar nicht treffen durfte. Wir hatten nämlich Vereinbarungen getroffen. Alle von uns, die im Vorstand waren, in dem Ältestenrat. Ich war weder ein Mitglied des Vorstandes noch des Ältestenrates, aber ich war der rechtliche Betreuer, der rechtliche Ratgeber. Und die Vereinbarung, die getroffen worden war, war die, weil wir eben diese Schulden hatten, würden wir keine weiteren Leute zurzeit einstellen. Und dann stellten wir fest, dass er einen seiner Familienmitglieder trotzdem eingestellt hatte. So kamen wir also zusammen und sprachen über die Kirchenstruktur. Und ich erwähnte dann wiederum die Tatsache, dass er doch eine Broschüre geschrieben hatte über die Kirchenstruktur, wo er klar und deutlich gesagt hatte, wie in dieser Organisation das alles funktionieren würde und sollte. Und dann wurde Folgendes von ihm geäußert. Ja, diese Broschüre habe ich ja nur für die da draußen geschrieben, dass die zu uns kommen. Wenn die dann bei uns sind, das war dann für uns natürlich nicht mehr gültig. Und dann wurde sogar vorgeschlagen, man soll diese Broschüre dann verbrennen, aus dem Verkehr ziehen. Aber das Problem war, das war das Fundament, die Grundlage, warum überhaupt diese Organisation zustande gekommen war. Dann gab es weitere doktrinäre Probleme. Bevor ich noch zu dieser Organisation kam, las ich einen Artikel von ihm, in dem er schrieb, dass es absolut total richtig war, dass das alte testamentliche Israel Kriege geführt hat und dass David eben auch insoweit richtig lag. Nun, ich wusste, dass Herr Armstrong etwas ganz anderes gelehrt und gepredigt hat. Er hatte eine Broschüre geschrieben über Zivilrecht und Zivildienst und Wehrpflicht und er hatte deutlich gemacht, dass es eine Sünde war, für das alte testamentliche Israel in den Krieg zu ziehen und dass auch David gesündigt hatte und dass er deshalb auch den Tempel nicht bauen durfte, weil er eben ein Mann des Krieges war. Ich hatte das alles gesehen. Ich habe dann ein Memo geschickt an das Hauptquartier dieser Organisation und gesagt, hier, das sind ja offensichtliche Widersprüche. Und mir wurde dann ein Memo zurückgesandt, wo es hieß, ja, Sie haben recht, das sind offensichtliche Widersprüche. Der Eindruck wurde erweckt, okay, man sah das ein, das war jetzt falsch, was der Herr X so gelehrt hatte und das würde zurückgezogen werden. Aber dann, als ich dort war, gab er eine Predigt, wo er genau das Gleiche wieder so sagte. Ich bin dann zu ihm hin und habe ihm gesagt, ja, aber das entspricht nicht dem, was Herr Armstrong gelehrt hatte und was wir aus der Bibel auch als richtig anerkannt hatten. Und er wurde dann ziemlich ungehalten über das Ganze. Und er sagte mir, ja, Herr Armstrong hat die Broschüre ja gar nicht geschrieben. Die ist von jemand anderem geschrieben worden und dann wurde sie unter dem Namen von Herrn Armstrong veröffentlicht. Das war mir von vornherein klar, dass das nicht der Fall war. Und ich habe das auch nachgeforscht. Natürlich, Herr Armstrong würde niemals zugelassen haben, dass jemand anderes unter seinem Namen etwas schreibt und das dann unter seinem Namen veröffentlicht werden würde. Und natürlich war das genau die Lehre, die auch die richtige Lehre ist. Wir haben eine Broschüre im Englischen, die wir demnächst auch im Deutschen veröffentlichen werden, die das klar und deutlich macht. Es war eine Sünde für David, dass er in den Krieg zog. Und Herr X hat sogar gesagt, David hat nur ein einziges Mal in seinem Leben gesündigt. Und das war, als er die Sache mit Bathsheba und Uriah betrieben hat. Alles andere war sündenlos. Eine absolut falsche und natürlich unbiblische Äußerung. Das war also ein Problem, was ich hatte, denn gerade auch in der Worldwide habe ich sehr viel auch Memos geschrieben an Leute, die jetzt einmal anfingen zu plädieren, dass wir in den Krieg ziehen könnten. Eine andere Situation war die, weltweit war es ja auch so weit gekommen, dass man die Dreieinigkeit gepredigt hat. Und die Dreieinigkeit besagte ja auch Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da wurden alle drei Persönlichkeiten waren Gott oder Gottwesen. Und dann sagte Herr X in einer Sitzung einmal zu uns allen, die wir da saßen, dass der Heilige Geist Gott sei. Und mich hat da auch fast der Schlag getroffen und ich habe dann gesagt, Moment, Sie meinen, was der Heilige Geist ist, was Gottes Kraft oder Gottes Gesinnung? Nein, der Heilige Geist ist Gott. Ja, ich sage, wenn Sie das sagen, dann sagen Sie doch, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, genau das, was die weltweite Kirche ja doch gelehrt hat. Diese falsche Lehre. Und darauf sagte er, ja, Sie begeben sich hier in Wortklauberei und es ist ja so, als ob Sie jetzt herausfinden wollen, wie viele Engel auf der Nadel oder auf dem Kopf an der Nadel tanzen können. Genau das, weswegen ich aus der weltweiten Kirche Gottes rauskam, begegnete mir hier in dieser neuen Organisation. Es wurde dann schlimmer und schlimmer. Und dann kamen wir zusammen und dann haben wir gesagt, also so kann es nicht weitergehen. Und dann hatten wir vereinbart, und das war vor dem Thanksgiving Day Weekend, dem Wochenende. Da läuft in Amerika sowieso nichts während der Zeit. Dass wir diese Besprechungen, die wir hatten, im Vorstand und in auch der Ratsversammlungssitzung unterbrechen würden. Wir würden dann nach dem Thanksgiving Day Wochenende weiter uns über diese Dinge unterhalten. Und das Versprechen war von ihm, dass er nichts unternehmen würde. Nichts unternehmen würde. Während dieser Zeit. Sodass wir dann weiter über diese Dinge sprechen konnten. Nun, als wir am Montag dann ins Büro kamen, dann stellten wir zunächst einmal fest, wir kriegten einen Anruf von der Bank, dass da ein Scheck von über, ich glaube, 130.000, was immer es war, Dollar ausgeschrieben worden war an ein Mitglied für Rückzahlung eines Darlehens. Wir stellten dann fest, natürlich, das war keineswegs gerechtfertigt, das Darlehen war in keinster Weise einforderbar und die Zinsen waren ja nach wie vor bezahlt. Und dann stellten wir fest, da wurden weitere Schecks ausgegeben und ausgestellt in dieser Beziehung. Und dann stellten wir fest, dass Herr X einen Brief geschrieben hatte an alle Mitglieder, hat er sich die Mitgliederlisten verschafft, hat an alle Mitglieder geschrieben, sie sollten aufhören, Gelder an die Organisation zu schicken, sondern er hat bereits eine neue Organisation etabliert mit einem neuen Bankkonto und alle die Gelder sollten jetzt an diese neue Organisation unter seinem Namen geschickt werden. Und als wir dies erfuhren, haben wir natürlich ihn zur Rede gestellt und haben ihn aufgefordert, dies alles zurückzunehmen. Er hat sich absolut geweigert, dies zu tun. Sodass es letztendlich dazu gekommen ist, dass wir etwas offiziell gemacht haben als Vorstand, was inoffiziell bereits schon der Fall war. Er hatte sich ja bereits von unserer Organisation entfernt. Ich möchte die Organisation kennenlernen, die so etwas tolerieren würde und sagen würde, ja, der kann ohne weiteres sein Geld, das an die Organisation geschickt wird, der kann das ohne weiteres nehmen und für sich gebrauchen, für seine neue Organisation. So ist es gewesen und nicht anders. Der Vorstand machte offiziell, was ohnehin bereits geschehen war. Und ich möchte etwas noch hierzu sagen. Ich und ein anderer Evangelist noch in einer anderen Organisation, wir sind die einzig beiden, die noch heute am Leben sind, von allen denen, die bei allen Treffen, ob es sich jetzt um die Vorstandssitzungen handelte, ob es sich um den Ältestenrat handelte, die bei allen Treffen zugegen waren. Sonst gibt es keinen mehr, der überhaupt das überlebt hat. Und ich habe auch eidesstattliche Versicherungen von denen, die mittlerweile gestorben sind, die alles dies bestätigen und viel mehr, was ich Ihnen heute mitteile. Nun wurde natürlich der Vorwurf erhoben, dass der Vorstand sich so dann etabliert hat, dass sie Herrn X rausschmeißen konnten. Nun, wie ich eben erklärt habe, rausgeschmissen hat er sich selbst. Es ist richtig, wir haben ein Vorstandsmitglied entlassen müssen. Es war jemand, der absolut total alles tolerierte, akzeptierte, was Herr X tat. In keinster Weise auch nur etwas von ihm zur Redestellung sagen würde. Es war jemand, der meiner Frau gegenüber gesagt hat, nachdem sie ihn angesprochen hat und gesagt hat, nun, wie können Sie aber das tolerieren? Herr X, der lügt doch. Seine Antwort, ja, wir lügen doch alle. Das ist richtig. Aber gleichwohl hat das nichts damit zu tun mit der Tatsache, was alles geschehen ist und wie weit sich alles entwickelt hat. Nun, Herr X blieb dann bei seiner neuen Organisation, die er dann etabliert hatte. Die hatte er ja bereits vor seinem Fortgang bereits gegründet, wie ich eben erklärt habe. Aber sein Bestreben war, wie er das auch deutlich gemacht hat, er wollte uns zerstören. Das war natürlich mit der Idee, dass die Gelder an ihn geschickt werden sollten, eine Situation. Mit der Idee, dass diese Darlehen eingefordert wurden, eine weitere Situation. Und dann kam die dritte Situation, dass sich Mitglieder die ihm jetzt gefolgt waren, zusammengetan hatten und wollten an verschiedensten Orten in Amerika Klagen erheben, die Darlehen einzufordern, die gar nicht fällig waren. Und wir hätten dann in jedem Fall Anwälte beauftragen müssen, für jede einzelne Klage in den verschiedensten Staaten dafür uns tätig zu sein. Und einige der Klagen waren bereits erhoben worden. Ich glaube, eine war Florida, eine andere war auch hier in Kalifornien. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht die Gelder, die wir jetzt von den Geschwistern erhalten, benutzen, um diese Klagen oder die Erwiderungsschreiben dieser Klagen für Anwälte, für Gerichtskosten zu verwenden. Und dann blieb uns nichts anderes übrig, denn es ist ja nun so, der Herr X ist ja weggegangen und die Darlehen, die blieben in der Organisation. Die hat er ja nicht mitgenommen. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als die Liquidation zu erklären, Bankrott zu erklären für diese Organisation. Und der Liquidator hat dann doch natürlich sehen können, dass diejenigen, die uns Darlehen gegeben hatten, diese Organisation Darlehen gegeben hatten, dass die zumindest zu einem Teil die Gelder zurückerhielten. Denn diese Masse, die wurde insoweit ja dafür verwendet. Wenn wir weiter vorgegangen wären gegen diese Klagen, dann wäre gar nichts übrig geblieben, hätten die gar nichts gekriegt, jedenfalls nichts von uns. Und wie ich gehört habe, haben auch diese Neuorganisation in keinster Weise, sind die da eingetreten und haben denen ihre Darlehen, was immer noch da an Geldern vielleicht schuldig war, übertragen. Aber so sah es aus damals. Und mir ist das nachher auch bestätigt worden, dass genau das der Plan war, um uns zu zerstören, uns zu vernichten. Nun, wir haben dann noch für, ich glaube, ein Jahr weiter in dieser Organisation waren wir tätig, bis wir dann, wie ich sagte, diese Bankrotterklärung erklären mussten. Ich glaube, wir hätten all diese Klagen gewonnen, letztendlich, weil wir im Recht waren. Aber wir hätten diese ganzen Gelder, ich möchte sagen, verschleudern müssen, um dies zu bewerkstelligen. Und das war uns natürlich in keinster Weise recht. Nun, der Herr X, der starb dann nach einigen Jahren, obwohl er zuvor dann noch verkündigt hatte, dass Christus im Jahr 2017 zurückkommen würde. Ist natürlich nicht passiert. Und sogar einige seiner treuen Anhänger, die ihm da so treu waren damals, die sind dann auch von ihm weggegangen, haben ihre eigenen Organisationen gegründet. Seine eigene Organisation besteht nach wie vor, aber sie hat große doktrinäre Probleme, wie ich gehört habe. Zum Beispiel wird dort gelehrt, dass das Hochzeitsmahl im Himmel stattfinden würde. Mit anderen Worten, Christus kommt zweimal zurück. Eine verkappte Idee der sogenannten heimlichen Entrückung. Christus kommt zurück, nimmt uns in den Himmel, wir haben dort das Hochzeitsmahl, was immer, wie lange immer das dauern soll, und dann kommen wir alle zusammen zurück, später, mit ihm. Und seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Das lehrt die Bibel natürlich keineswegs. Und die Bibel lehrt auch nicht, dass es zu keinem Abfall kommen wird. Die Bibel lehrt klar und deutlich, es wird zu einem Abfall von der Wahrheit kommen. 2. Thessalonikerbrief sagt uns dies, aber diese neue Organisation, oder diese alte, die nach wie vor besteht, die lehrt, einen solchen Abfall wird es nicht geben. Dieser Abfall, der da beschrieben wird, das bedeutet lediglich, die katholische Kirche wird größer werden. Das ist natürlich auch eine falsche Lehre, die auch sehr gefährlich ist. Denn dann wiegt man sich in einem falschen Selbstvertrauen. Ach, solange wie ich jetzt in dieser Organisation bin, kann mir ja nichts passieren. Nun, einige von uns haben dann, nachdem diese ursprüngliche Organisation liquidiert wurde, eine neue Organisation gegründet, aber die war erfolglos. Die hat nur so für ein Jahr existiert und der Grund war der, dass diejenigen, die in dieser neuen Organisation waren, die Prediger hauptsächlich, die waren sich nicht einig. Und wenn man sich nicht einig ist, dann kann man auch nicht zusammen marschieren. Es war der Grund bei vielen der, dass sie wollten, dass wir Teil einer größeren Organisation werden würden. Das war diese größere Organisation, die ich damals schon in Augenschein genommen hatte und gesagt hatte, nein, da kann ich nicht hingehen, weil die Prediger dort haben kein Rückgrat gezeigt. Die haben nicht Prediger oder sind nicht Prediger gewesen, die für die Wahrheit eintraten. Manchmal sogar gegen die Wahrheit gepredigt haben. Aber das war jetzt die Organisation, wo die anderen jetzt hin wollten. Ich war sogar bei 3 Besprechungen dabei, um zu sehen, ja, vielleicht hat es sich mittlerweile geändert, vielleicht ist das jetzt anders geworden, vielleicht lehren die auch jetzt das, was wir lehren und glauben. Aber nach diesen 3 Besprechungen wurde erst mal klar, nein, sie lehren es keineswegs. Es waren noch weitere doktrinäre Probleme aufgetaucht, sodass ich gesagt habe, da gibt es keinerlei Möglichkeit, dass ich mich dieser Organisation anschließen würde. Aber die anderen wollten es, viele wollten es, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, gehe ich mal davon aus. Und dann haben wir gesagt, diejenigen, die gesagt haben, nein, wir können es nicht tun, okay, wir werden dann unseren Rücktritt erklären, wir werden dann aus dieser Organisation ausscheiden, ihr macht, was ihr wollt, und sie sind dann auch zu dieser anderen Organisation übergewechselt. Aber nach einer gewissen Zeit hat diese Organisation dann auch wiederum eine Spaltung erfahren, und zwei nahezu gleich starke Fraktionen haben sich dann gebildet, und mir war das von vornherein klar, dass das geschehen würde. Und wir standen jetzt vor der Alternative, entweder nichts zu tun oder etwas zu tun. Und Leute schrieben uns an, riefen uns an, sagten, ihr müsst was tun, wir wollen nämlich auch dort nicht hin, aber ihr müsst uns betreuen, ihr müsst was tun. Sodass wir uns jetzt entschlossen, diejenigen, die nicht rübergegangen sind zu der anderen Organisation, die Church of the Eternal God zu gründen in Amerika. Im Jahr 2001 haben wir dann dort die Kirche gegründet, 2001. Nun, das war auch nicht so einfach, denn wir mussten ja die Kirche registrieren und wir mussten ja den Gemeinnützigkeitsstatus erhalten. Und was das Finanzamt anging damals in Amerika, gab es einen Sachbearbeiter oder ich glaube eine Sachbearbeiterin, die verwendete das falsche Gesetz und erwartete dann, dass wir dann unsere Satzungen ändern und die mehr demokratisch machen, was wir in keinster Weise natürlich wollten, bis sich das alles dann geklärt hat. Und dann haben wir den Gemeinnützigkeitsstatus erlangt. Und dann haben wir natürlich angefangen, aktiv zu werden mit der Church of the Eternal God und haben dann natürlich auch Predigten aufgenommen, gepostet auf dem Internet, auch Standing Watch Programme begonnen, gepostet auf dem Internet. Nun, einige von denen, die lautstark uns dazu aufgefordert hatten, doch für sie etwas zu tun, die kamen dann aber gar nicht. Und andere kamen aber. Und das waren diejenigen, für die es natürlich notwendig war. Und dann kam es zu dem Punkt, dass wir mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass wir auch etwas in Deutschland tun müssten. Und das kam so, dass nämlich die Schwester meiner Frau anrief, und das war ein längeres Gespräch. Ich sah so von Ferne, wie das Gespräch irgendwie wohl intensiv wurde von meiner Frau aus. Und als dann das Gespräch zu Ende war, meine Frau legte den Hörer auf und da wusste ich, irgendwas ist da passiert. Naja, was passiert war, war, dass die Schwester meiner Frau erklärte, dass sie zur Kirche Gottes, zur Kirche des ewigen Gottes kommen wollte. Sie war in der weltweiten Kirche Gottes groß geworden, hatte dann aber zunächst einmal Interesse verloren, wollte jetzt zurück. Ihr Freund, den sie hatte, der wollte auch kommen. Nun mittlerweile, Sie kennen die Geschichte, Sie sind dann später nach Amerika gekommen, haben sich dort taufen lassen von uns. Und dann haben wir auch ihre Ehe dann kirchlich gestaltet, kirchliche Hochzeit durchgeführt. Und dann kam es zu dem Neffen und seiner Frau, von meiner Frau. Die zeigten auch Interesse und wollten auch getauft werden. Und das haben wir dann in, ich glaube, England oder Wales getan, weiß ich jetzt gar nicht mal ganz genau, da wurden beide getauft. Damals hatten wir dann das Laubhüttenfest in Wales gehalten oder England, noch nicht in Deutschland. Aber dann stellte sich das Problem dar, nun, jetzt haben wir getaufte Mitglieder, jetzt müssen wir die auch geistlich natürlich versorgen. Und dann begann ich auch deutsche Predigten zu geben. Wir hatten bereits schon mit Deutschen auf Posten stehen Programmen begonnen. Und die hatten wir dann auch gepostet. Und die deutschen Predigten habe ich zunächst einmal nur für die Mitglieder gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht sollten wir die auch posten. Und wir haben das auch getan. Und dann kriegten wir mehr und mehr Anfragen, ob es dann eine Kirche gäbe und wie sich das alles weiter gestalten sollte. Und wir haben dann auch angefangen, ein Laubhüttenfest in Deutschland abzuhalten. Das erste war in Freudenstadt. Aber dann wurden wir für Freudenstadt zu groß. Es gab da auch irgendwo Schwierigkeiten mit dem Management da. Und dann haben wir für viele Jahre das Laubhüttenfest in Templin abgehalten, in der Nähe von Berlin. Da gab es aber auch Probleme mit dem neuen Management dort. Und seit einigen Jahren sind wir jetzt in Kalkar und halten das Laubhüttenfest dort und werden es dieses Jahr auch dort in Kalkar halten, in der Nähe von Düsseldorf. Und auch im nächsten Jahr besteht der Vertrag bereits. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch weiter dort verbleiben können. So hat es alles begonnen. So kam es zur Gründung der Church of the Eternal God in Amerika und dann der Kirche des ewigen Gottes in Deutschland. Mittlerweile sind wir auch in Deutschland natürlich registriert. Ursprünglich waren wir es noch nicht. Die ersten Broschüren, die wir in Deutschland veröffentlicht haben, Evolution, ein Märchen für Erwachsene, das wurde im Jahre 2001 veröffentlicht, eine weitere Broschüre, Deutschland in der Prophezeiung, ebenfalls im Jahr 2001. Die letzte Broschüre, die wir zurzeit veröffentlicht haben, die Bedeutung von Gottes heiligen Frühjahrsfesten, das bringt uns auf 34 Broschüren, aber eine neue Broschüre über die Autorität der Bibel wird zurzeit gedruckt. Das bringt uns dann auf 35 Broschüren, aber weitere Broschüren, deutsche Übersetzungen sind in Vorbereitung, wir haben natürlich sehr viel mehr, englische Broschüren. Können Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn man alles dies jetzt sich anschaut, wie Gott bei allem mitgewirkt hat. Es war nicht ohne Schwierigkeiten. Als wir damals die Church of the Eternal God gegründet hatten, gleich zu Anfang hatten wir ein finanzielles Problem, in dem wir ungefähr $5,000 brauchten, um die Gehälter zahlen zu können. Ich weiß noch sehr genau, wie damals der Presiding Evangelist oder vielmehr der Presiding Pastor und ich zusammen die Briefumschläge öffneten. Und bis auf den letzten Briefumschlag fehlten uns $5,000. Und dann öffneten wir den letzten Briefumschlag und da war ein Scheck drin über $5,000. Und ich weiß noch, wie dann von uns beiden oder vielmehr der eine sagte zu mir, oh, you of little faith, dann antworten ihr Kleingläubigen. Und das war das einzige Mal, wo wir eine gewisse Situation sahen, wo wir möglicherweise vielleicht nicht hätten in diesem Fall unsere Schulden bezahlen können oder was wir verpflichtet waren zu zahlen. Ich habe von vornherein gesagt, wir werden keine Schulden machen. Ich habe ja gesehen, was da in der ehemaligen Organisation geschehen war. Wir werden die Gelder, die Gott uns gibt, auf richtige Weise verwenden, zum Zwecke der Verkündigung des Evangeliums und zum Zwecke der Ernährung der Kirche, der Gemeinde. Aber wir werden nicht ausgeben, was wir nicht haben. Und wir haben auch niemals eine Situation erlebt, seit Gründung im Jahre 2001, wo wir nicht genug Geld hatten. Und wir werden auch insoweit weiter auf diese Weise aktiv sein. Aber wie ich sagte, es gibt immer diese Situationen, wo man natürlich sich dann fragt, ja, was ist jetzt? Ist das jetzt wirklich die richtige Art und Weise, wie wir uns jetzt verhalten haben? Vielleicht hätte man es doch anders machen sollen. Vielleicht hätte ich in Deutschland bleiben sollen. Vielleicht hätte ich nicht nach Amerika gehen sollen. Wäre vielleicht jetzt ein renommierter Anwalt da, hätte vielleicht mehrere Häuser dort. Denn der Anwalt, für den ich arbeitete, der war sehr wohlhabend und der hatte keine Kinder. Und ich sollte dann seine Praxis übernehmen. Aber das wären die falschen Fragen. Denn man sieht ja sehr deutlich, wie Gott das alles bewirkt hat. Und solange wir in der Lage sind, es zu tun, werden wir weiterhin das Werk Gottes auf seine Weise, wie er es uns inspiriert zu tun, werden wir es tun. Wenn er Türen öffnet, werden wir durchgehen. Wenn er Türen zuschließt, wird er uns andere Türen öffnen. Und wir dürfen keine Kompromisse schließen. Das ist das, worauf es mir letztendlich ankommt zu sagen. Es dürfen keine Kompromisse geschlossen werden mit den Doktrinen der Kirche. Und dazu gehört auch eine richtige Lebensweise. Wenn jemand heuchlerisch daherkommt und sich als jemand ausgibt, der er nicht ist, was sagt Paulus über eine solche Person? Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich diese Predigt, diesen Vortrag gegeben habe. Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal auf etwas hinweisen. Ich habe diese Stellen eben erwähnt, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Ich möchte das jetzt einmal tun, um alles in das richtige Blickfeld zu rücken. Schauen wir uns Römer Kapitel 8 an. Ich lese aus der revidierten Lutherbibel 2017. Römer Kapitel 8 und die Verse 28 bis 30. Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, oder es kann auch übersetzt werden, zuvor gekannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht oder gerechtfertigt, hat ihnen die Sünden vergeben nach ihrer Reue, nach ihrer Aufnahme und Annahme des Opfers Jesu Christi. Und die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist noch nicht geschehen, aber in Gottes Plan ist es bereits geschehen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes erlangen. Aber alles dies bedeutet, dass Gott uns bereits gekannt hat, noch lange bevor wir überhaupt geboren worden sind. Gott sagt zu Jeremia, ich kannte dich noch in deines Mutterleibe oder im Leib deiner Mutter. Schauen wir uns auch Epheser Kapitel 1 an. Epheser Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Epheser 1, die Verse 4 und 5. Denn in ihm, in Christus, hat er, Gott der Vater, uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe, und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. seine Kinder zu sein. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, wie die Lutherbibel 2009 es bringt. Noch ehe der Weltgrund gelegt war. Sie müssen also doch davon ausgehen, dass Gott sie bereits gekannt hat, noch bevor sie überhaupt geboren worden sind, und dass er einen Plan für sie hat, wenn sie heute berufen sind. Und dieser Plan musste ausgeführt werden. Und er hat sie inspiriert, gewisse Dinge zu tun, gewisse Entscheidungen zu treffen. Denn Gott lenkt unsere Schritte, auch wenn wir das manchmal nicht begreifen. Sprüche, Kapitel 16. Sprüche, Kapitel 16, und lesen wir Vers 9. Sprüche 16 und Vers 9. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Gott sieht zu, dass wir das tun, was er will, das getan werden muss in unserem Leben, wenn er einen Plan für uns hat. Und er hat einen Plan für alle, für jeden von uns. Sprüche 19, Vers 21. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Und dann Jeremia Kapitel 10. Vers 23. Jeremia 10 und Vers 23. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht, und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Nein, Gott lenkt es, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen, auch wenn wir manchmal nicht begreifen, warum gewisse Dinge so und nicht anders haben sich entwickeln müssen. Und schließlich noch Jesaja Kapitel 55. Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und Gott hat uns versprochen, dass die Pforten der Hölle seine Kirche nicht überwinden werden. Und ich sage das auch für unsere Organisation. Solange wie Gott es uns gestattet, werden wir sein Werk, den Anteil, den wir haben, an seinem Werk durchführen. Und niemand wird uns daran hindern. Satan wird es versuchen, er wird es immer und immer wieder versuchen. Aber er kann es nicht verhindern. Denn Gott ist größer als Satan. Und Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt zu tun. Ich hoffe, diese Predigt heute, dieser Vortrag heute hat Sie ein wenig inspiriert, über Ihr eigenes Leben nachzudenken und zu sehen, wie Gott in Ihrem Leben wirkt. Ich hoffe, Sie haben nicht missverstanden, was ich heute sagen wollte und gesagt habe. Und so bedanke ich mich noch einmal für Ihr Zuhören und Zuschauen und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.